Stell dir mal vor, du wärst im antiken Judäa, also im ersten Jahrhundert, und du gehst auf einen Markt, um, naja, so makaber das klingt, einen Sklaven zu kaufen. Dann lag der Festpreis laut den alten Schriften bei ziemlich exakt 30 Silberlingen.
Ja, genau. Das war Gesetz.
Richtig. Das war also der offizielle, quasi in Stein gemeißelte Wert eines menschlichen Lebens. Eine bloße Handelsware, mehr nicht.
Eine harte wirtschaftliche Realität.
Absolut. Und genau da, bei dieser eiskalten Realität, setzen wir heute an. Willkommen zu unserem heutigen Deep Dive in die historischen Quellen. Wir schauen uns heute die detaillierten Vorlesungsnotizen des Historikers Dr. Craig Keene an, konkret zu den Kapiteln 26 und 27 des Matthäusevangeliums.
Und das ist wirklich faszinierendes Material.
Oh ja. Und unsere Mission heute ist ganz klar. Wir nehmen diese moderne, weich gezeichnete Brille ab. Keine Heiligenscheine, keine Predigten von der Kanzel.
Sondern die Realität.
Genau. Wir schauen auf die harte, greifbare Realität des ersten Jahrhunderts.
Das ist auch wirklich der einzige Weg, um die Dynamik dieser ganzen Ereignisse zu begreifen. Wenn man sich die Quellen ansieht, merkt man schnell, das drehte sich alles um, naja, politische Intrigen, kulturelle Missverständnisse und vor allem die rohe Macht Roms.
Richtig.
Die Texte, die lesen sich oft eher wie ein politischer Thriller als ein friedliches Andachtsbuch.
Ja, lass uns das direkt mal aufdröseln. Wenn du die Texte heute so liest, dann stellst du dir oft vor, Jesus sei da so eine Art passives Opfer der Umstände gewesen, oder?
Das ist so das Standardbild, ja?
Eben. Aber wenn ich mir Keenes Notizen so ansehe, dann drängt sich eine völlig andere Frage auf. Nämlich, wusste er eigentlich, dass er die Situation bis zum absoluten Bruchpunkt reizte? Also, dass er sehenden Auges direkt auf seinen eigenen Tod zusteuerte?
Historisch betrachtet gab es da gar keine andere Option, als dass er das wusste.
Wirklich?
Ja. Im ersten Jahrhundert herrschte da eine sehr, sagen wir mal, einfache politische Kausalität.
Okay, wie sah die aus?
Du kannst nicht einfach zur Passahzeit nach Jerusalem marschieren. Die Stadt quillt vor Pilgern über, die Stimmung ist eh schon explosiv.
Logisch.
Und dann kannst du nicht im Tempel die Tische umwerfen und die Autorität der Priesteraristokratie öffentlich in Frage stellen. Wer das tut, wird hingerichtet.
Krass. Ohne Ausnahme?
Naja, es sei denn, er stellt sofort eine bewaffnete Miliz auf, um sich zu verteidigen, oder er flieht noch in derselben Nacht. Da er weder was eine noch das andere tat, war der Ausgang völlig unausweichlich.
Er hat das System also ganz bewusst herausgefordert. Aber war das System damals wirklich so unerbittlich? Gab es da echt gar keinen Spielraum für, ich sag mal, exzentrische Wanderprediger?
Da zieht Dr. Keene in seinen Notizen eine extrem aufschlussreiche Parallele. Und zwar zu einer anderen historischen Figur, Joshua ben Hanania.
Okay, wer war das?
Das war ein Mann, der einige Jahrzehnte später in Jerusalem auftauchte und ebenfalls öffentlich gegen den Tempel sprach. Die Priester verhafteten ihn sofort und übergaben ihn den Römern.
Und was passierte mit ihm?
Der Historiker Josephus berichtet, dass die Römer diesen Joshua ben Hanania ausgepeitscht haben, bis, und das muss man sich mal vorstellen, buchstäblich seine Knochen freilagen. Genau hier sehen wir, warum Jesu Fall ganz anders endete.
Ah, okay.
Joshua ben Hanania hatte nämlich keine Gefolgschaft. Er war ein Einzelgänger. Die Behörden hielten ihn am Ende schlichtweg für verrückt.
Und ein Verrückter ist keine politische Gefahr.
Exakt. Also ließ der Gouverneur ihn nach dieser brutalen Folter einfach laufen. Jesus hingegen hatte Tausende von Anhängern.
Ja, das ist ein riesiger Unterschied.
Wenn du in der Antike Tausende hinter dir hast und das Zentrum der Macht angreifst, bist du für Rom ein potenzieller Revolutionär.
Verstehe. Also wenn wir das mal als historische Tatsache festhalten, dass dieser Tod unausweichlich wie eine dunkle Wolke über diesen Tagen hing, wie reagieren dann die Menschen in seinem engsten Umfeld auf dieses nahende Ende?
Sehr unterschiedlich.
Ja, das ist heftig. Laut den Quellen sehen wir hier einen extremen Kontrast. Auf der einen Seite diese unglaubliche Hingabe in Bethanien und auf der anderen Seite eiskalte Berechnung.
Genau. Die Szene in Bethanien ist eines der stärksten Beispiele für diese Frage nach Wert und Hingabe.
Lass uns da mal reinschauen.
Da haben wir eine Frau, das Johannesevangelium nennt sie Maria, die eine Alabasterflasche aufbricht. Darin ist Narde.
Das war ein extrem teures Duftöl, oder?
Richtig. Meistens aus Indien importiert. und sie nutzt nicht nur ein paar Tropfen, sie schüttet das gesamte Öl über ihn aus.
Wahnsinn!
So ein Öl war oft ein unersetzliches Familienerbstück. Das war pure finanzielle Sicherheit für Krisenzeiten.
Weißt du, ehrlich gesagt, wenn ich die Reaktion der Jünger in der Quelle dazu lese, ich kann die fast ein bisschen verstehen.
Tatsächlich?
Ja, also die beschweren sich ja und sagen, Moment mal, das hätte man doch verkaufen und den Armen geben können. Und wenn du rein utilitaristisch denkst, haben sie ja recht.
Rein rechnerisch, ja.
Warum liquidiert man nicht so ein Asset, um Menschen in Not zu helfen, anstatt es einfach auf den Boden tropfen zu lassen?
Weil diese utilitaristische Mathematik in bestimmten Momenten der menschlichen Existenz einfach versagt.
Wie meinst du das?
Die Jünger hatten ein theologisch absolut korrektes Prinzip im Kopf, also die Armenversorgung. Aber sie wendeten es völlig deplatziert an.
Okay.
In der antiken Kultur war die Salbung eines Körpers, besonders wenn der Tod nahte, die höchste Form der Ehrerbietung.
Ah, verstehe.
Für die Jünger war es Verschwendung.
Genau. Aber für die Frau war es die physische Manifestation ihrer Erkenntnis. Sie wusste, der Mann vor ihr war unbezahlbar und würde bald sterben. Und dann nur wenige Verse später, fast wie so ein filmischer, harter Schnitt, präsentiert uns Matthäus das krasse Gegenteil.
Mhm. Judas.
Judas geht zu den Priestern und fragt allen Ernstes, was sie ihm zahlen, wenn er Jesus ausliefert. Und da sind wir wieder bei unserem Bild vom Anfang.
Die 30 Silberlinge.
Genau, er bekommt 30 Silberlinge.
Was natürlich sofort die Frage aufwirft, warum genau dieser Betrag? Das ist ja keine zufällige Summe, die Priester gerade noch in der Portokasse hatten.
Keiner erklärt das super in den Notizen.
Ja, Matthäus zitiert hier subtil aus dem zweiten Buch Mose, dem Exodus. 30 Silberlinge, das ist die gesetzlich festgelegte Kompensation für einen Sklaven, der durch einen Ochsen getötet wurde.
Das ist echt der absolute Basispreis für ein menschliches Leben.
Ganz genau.
Es ist faszinierend, wie die Quelle diese beiden extremen Wertvorstellungen so völlig unkommentiert nebeneinander stellt. Jemand opfert sein existenzsicherndes Erbstück für reine Hingabe und jemand anderes aus dem innersten Zirkel reduziert den Wert seines Lehrers auf die billigste Handelsware der Antike.
Und diese gewaltige Spannung, die nehmen sie dann direkt mit in das intimste Ereignis dieser Tage.
Das Abendmahl.
Richtig. Wobei wir hier ganz dringend die historischen Fakten von den späteren Überlieferungen trennen müssen.
Du spielst auf Leonardo da Vinci an.
Ja, wenn wir an das Abendmahl denken, haben wir alle dieses berühmte Gemälde im Kopf.
Wo alle so schön aufgereiht an einem langen Tisch sitzen. Wir wissen ja mittlerweile, dass das historisch völlig inkorrekt ist.
Absolut. Sie saßen nicht, sie lagen auf sogenannten Triclinia.
Wie sah das genau aus?
Das waren U-förmig angeordnete Liegesofas. Die Gäste stützten sich auf den linken Ellbogen, sodass die rechte Hand frei blieb, um vom niedrigen Tisch in der Mitte zu essen. Die Füße zeigten dabei nach hinten weg.
Ah, und das erklärt auch dieses seltsame Detail im Johannesevangelium.
Welches meinst du?
Dass sich dieser Lieblingsjünger an die Brust von Jesus lehnte. Ich dachte immer, das wäre so eine unangemessene Kuschelei gewesen, aber das ist ja schlichtweg Geometrie.
Genau.
Wenn du dich auf dem linken Ellbogen abstützt, ist dein Kopf fast automatisch auf Höhe der Brust von der Person links neben dir.
Richtig, so funktionierte antike Tischgemeinschaft nun mal. Aber wir müssen da noch eine Ebene tiefer gehen. Das war ja kein gewöhnliches Essen.
Es war das Passafest.
Ja, und das bedeutet, es gab eine strikte Liturgie. Der Gastgeber, also Jesus, nimmt den Kelch und das Brot. Und wenn er das Brot bricht und sagt, das ist mein Leib, greift er tief in diese Tradition ein.
Normalerweise sagte der Hausherr da ja was anderes.
Genau, normalerweise heißt es, das ist das Brot des Elends, das unsere Väter aßen, als sie aus Ägypten zogen.
Dr. Kina bringt da in seinen Notizen einen Gedanken, der mir wirklich die Augen geöffnet hat, was die Wirklichkeit angeht.
Das ist ein sehr zentraler Punkt, um zu verstehen, wie antike Menschen eigentlich kommuniziert haben.
Erklär das mal.
Kina verdeutlicht das mit viel trockenem Humor. Er sagt, wenn der Satz, das ist das Brot, das unsere Väter in Ägypten aßen, buchstäblich gemeint gewesen wäre,
ja,
dann läge da auf dem Tisch ein 1300 Jahre altes, steinhartes Stück Gebäck, das schon von zig Generationen angekaut wurde. Wer präsentierte die Befreiung? Und Jesus formt dieses bekannte Symbol in Echtzeit um auf seinen eigenen nahenden Tod hinzuweisen.
Was mich dann aber wirklich irritiert, wenn das ein so intimes, tief symbolisches Mahl war.
Ja.
Wie konnte das dann in der frühen Kirche zu so einem massiven sozialen Sprengstoff werden? Ich meine, Paulus rastet in seinen Briefen an die Korinther ja förmlich aus deswegen. Was ist da schiefgelaufen?
Das ist ein klassisches Beispiel dafür, was passiert, wenn man ein Ritual in eine völlig andere kulturelle Matrix exportiert.
Okay, wie genau?
In der griechisch-römischen Welt, und Korinth war ja eine sehr wohlhabende römische Kolonie, da waren Bankette das ultimative Statussymbol. Man hat die Gäste strikt nach ihrer gesellschaftlichen Stellung platziert.
Die römische Klassengesellschaft auf dem Teller sozusagen.
Exakt. Wer reich war, bekam die besten Plätze und das beste Essen.
Also stell dir vor, du gehst heute auf eine Dinnerparty und der Gastgeber gibt den Vorstandsmitgliedern am Haupttisch Kaviar und Champagner, während die Praktikanten drüben im Flur sitzen und altes Brot bekommen. Haben die frühen Christen in Korinth das echt mit dem Abendmahl gemacht?
Sie haben unbewusst ihre gesellschaftlichen Normen auf dieses Ritual übertragen, ja.
Krass.
Die Wohlhabenden, die nicht den ganzen Tag arbeiten mussten, kamen früh zusammen. Die haben sich satt gegessen und voll getrunken. Und die Sklaven und Tagelöhner, die erst spät abends kamen, fanden oft einfach nichts mehr vor.
Das ist heftig.
Für Paulus war das auch kein organisatorisches Problem, sondern pure Blasphemie.
Macht Sinn.
Er sagte, wenn ihr einander wegen des sozialen Status so demütigt, versteht ihr den Kern dieses Mahls überhaupt nicht. Ihr macht aus dem Symbol der ultimativen Selbsthingabe ein Instrument der Arroganz.
Das zeigt irgendwie, wie schnell der Mensch selbst die heiligsten Symbole korrumpiert. Und diese menschliche Schwäche, dieses kolossale Versagen unter Druck, das sehen wir ja nur Stunden nach diesem Abendmahl in ihrer extremsten Form.
Der Garten Gethsemane.
Ja.
Der Wechsel der Szenerie könnte drastischer nicht sein. Vom warmen Speisesaal in die dunkle, kalte Isolation des Gartens.
Wo wir Zeugen eines totalen psychologischen Zusammenbruchs der Jünger werden.
Echt wahr.
Weißt du, nach dem Passamahl war es eigentlich üblich, bis spät in die Nacht wach zu bleiben und über die Taten Gottes zu sprechen. Jesus bittet seine engsten Freunde, einfach nur wach zu bleiben. Aber sie schlafen ein. Immer und immer wieder. Aber warum? Waren die physisch so am Ende?
Es war eine Kombination. Ein schweres Festmahl, Wein, die späte Stunde und, wie Lukas es formuliert, schiere emotionale Erschöpfung durch Trauer.
Der Stressfaktor war riesig.
Genau. Aber das ändert nichts daran, dass sie in der kritischsten Nacht komplett versagen.
Und dann betritt Judas die Szene. Und er nutzt ausgerechnet einen Kuss für den Verrat. Das wirkt aus heutiger Sicht ja fast wie eine völlig übertriebene, theatralische Schurkengeste. War das damals auch so?
Nein, überhaupt nicht. Das griechische Wort Phileo, das hier verwendet wird, bezeichnete keinen romantischen Kuss. Es war eine ganz alltägliche, vertraute Begrüßung.
Ah, okay.
Ein Kuss auf die Wange oder den Kopf war ein völlig normales Zeichen des Respekts zwischen Schüler und Rabbi oder eben unter Familienmitgliedern.
Dann ist das Perfide daran gar nicht die Theatralik, sondern diese Perversion von Intimität.
Exakt. Judas wählt das vertrauteste Zeichen der Verbundenheit, um Jesus im Dunkeln für die bewaffnete Wache zu markieren, damit im Chaos bloß nicht der Falsche verhaftet wird.
Woraufhin die Situation ja dann völlig eskaliert. Petrus zieht ein Schwert und schlägt dem Diener des hohen Priesters, also diesem Malchus, das Ohr ab.
Ein Moment purer Panik.
Ich gehe mal stark davon aus, Petrus zielte eigentlich auf den Kopf und Malchus hat im letzten Moment noch gezuckt.
Sehr wahrscheinlich.
Jedenfalls interveniert Jesus sofort und sagt diesen unglaublichen Satz. Er sagt, er könnte seinen Vater um 12 Legionen Engel bitten, um das alles zu beenden. Lass uns das mal in die militärische Realität von damals übersetzen.
Gerne. Eine römische Legion bestand im 1. Jahrhundert aus etwa 6000 gut ausgebildeten Fußsoldaten plus Hilfstruppen.
Okay, also 12 Legionen?
Das wären mindestens 72.000 Engel.
Wahnsinn.
Und um zu verstehen, wie absurd hoch diese Zahl ist, das Römische Reich hatte zu diesem Zeitpunkt nicht einmal eine einzige vollständige Legion dauerhaft in Judäa stationiert.
Jesus stellt da also eine hypothetische Übermacht in den Raum, die alles in den Schatten stellt, was Rom jemals lokal aufbieten konnte.
Genau.
Aber, und hier möchte ich mal kurz innehalten, er pfeift sie zurück. Und wenn wir das Ganze jetzt rein aus der Perspektive eines Historikers oder, sagen wir, eines modernen PR-Managers betrachten.
Ja.
Wenn ich eine neue Bewegung gründe, dann sorge ich doch dafür, dass meine Gründungsväter wie absolute Helden dastehen. Unfehlbar.
Würde man denken.
Warum um alles in der Welt schreiben die Autoren dieser Texte auf, dass ihre wichtigsten Leiter beim Wachhalten eingeschlafen sind? Dass Petrus in blinder Panik wild um sich schlägt, Jesus verleugnet und alle anderen feige in die Nacht fliehen. Das ist doch ein kompletter PR-Albtraum. Haben die sich damit nicht selbst ins Knie geschossen?
Aus Sicht moderner PR, auf jeden Fall. Aber aus Sicht der Geschichtswissenschaft ist es ein enormer Qualitätsbeweis für diese Quellen.
Wie nennt man das nochmal?
Das Kriterium der Peinlichkeit.
Genau, erklär das mal kurz.
Historiker gehen davon aus, wenn eine Quelle Details enthält, die für den Autor oder seine Gruppe zutiefst beschämend sind, dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um historische Tatsachen handelt.
Weil das niemand freiwillig erfinden würde.
Richtig. Niemand, der eine Heldengeschichte fälschen will, erfindet aus dem Nichts, dass die verehrten Führer in der entscheidenden Stunde feige Versager waren. Selbst Jesu Gebet in Gethsemane, ob der Kelch an ihm vorübergehen könne, das ist eine menschliche Verletzlichkeit, die die frühe Kirche niemals von sich aus erfunden hätte.
Es musste also aufgeschrieben werden, weil es schlichtweg die bittere Wahrheit war. Wir haben da also diese zwei Männer, die massiv versagen. Petrus und Judas, beide verraten ihn auf ihre eigene Art.
Ja.
Petrus leugnet ihn im Hof des Hohen Priesters und ironischerweise, weil ihn sein Dialekt verrät.
Genau, die Quelle erwähnt, dass er als Galiläer von den Judäern an seiner Aussprache bestimmter Kehllauter erkannt wurde.
Er gerät in Panik, lügt dreimal. Und als der Hahn kräht, also als die Sonne aufgeht, bricht er zusammen und weint bitterlich.
Und auf der anderen Seite haben wir Judas. Auch Judas erkennt am Morgen das Ausmaß seiner Schuld. Er geht zurück zu den Priestern und wirft ihnen das Blutgeld, diese 30 Silberlinge, vor die Füße.
Aber im Gegensatz zu Petrus findet er keinen Weg zur Umkehr.
Nein, er wählt die absolute Auslöschung. Er erhängt sich. Dr. Kiener zieht hier eine sehr scharfe historische Linie zu einer alttestamentlichen Figur namens Ahithophel.
Wer war das?
Der verriet einst König David und endete ebenfalls durch Erhängen. Und in der antiken Welt, besonders im Judentum, galt Erhängen als zutiefst ehrloser, verfluchter Tod.
Aber weißt du, was ich fast noch verrückter finde? Die Reaktion der Priester auf dieses zurückgeworfene Geld, das ist der Gipfel der Absurdität.
Oh ja.
Stell dir vor, du bezahlst gerade Schmiergeld an einen Verräter, um einen unschuldigen Mann ermorden zu lassen. Der Verräter weint, wirft das Geld in den Tempel. Und was machen die Priester? Sie diskutieren ernsthaft darüber, dass sie das Geld nicht in die Tempelkasse legen dürfen, weil es Blutgeld ist und den Tempel rituell verunreinigen würde.
Genau.
Sie planen einen kaltblütigen Mord, machen sich aber akribisch Sorgen um Buchhaltungsregeln und rituelle Reinheit.
Das ist die perfekte Anatomie von institutioneller Heuchelei. Und genau diese Heuchelei ebnet dann den Weg für den wohl absurdesten Teil der Geschichte.
Den juristischen Schauprozess.
Ja. Jesus wird nachts vor den Sanhedrin, den Hohen Rat, gebracht. Und zwar in das Privathaus des Hohen Priesters Kaiphas.
Warte mal kurz. Ich habe immer wieder gelesen, dass dieser Prozess nach jüdischem Recht komplett illegal war. Stimmt das?
Nach den Regeln, die wir später in der Mischna finden, war er das durch und durch. Ein Prozess bei Nacht.
Verboten?
Ein Prozess an einem Feiertag. Verboten. Eine Verhandlung im Privathaus. Verboten. Und wenn falsche Zeugen entlarvt wurden, hätte das Verfahren eigentlich abgebrochen werden müssen.
Warum haben die das dann gemacht?
Das Problem ist, diese Gesetze waren pharisäische Traditionen. Die sadduzäische Priesterelite um Kaiphas interessierte sich überhaupt nicht für pharisäische Formalitäten. Das waren elitäre Machtmenschen, die rein pragmatisch handelten.
Aber wenn das ein illegales, nächtliches Tribunal hinter verschlossenen Türen war und die Jüngere alle weggelaufen sind, woher wissen wir dann überhaupt, was da besprochen wurde? Haben die Evangelisten sich das ausgedacht?
Nein. Wir müssen bedenken, wie löchrig antike Geheimhaltung war.
Ah, Leaks.
Absolut. Der Sanhedrin bestand aus 71 Mitgliedern. Aus den Schriften von Josephus wissen wir, dass Informationen aus diesen Sitzungen ständig an die Öffentlichkeit geleakt wurden.
Stimmt, und es gab ja auch Leute wie Josef von Arimathia, die Sympathien für Jesus hatten.
Richtig. Es gab Ohrenzeugen. Und was die hörten, war eine gewaltige Eskalation. Jesus zitiert Psalm 110 und Daniel 7. Er spricht vom Menschensohn, der zu Rechten Gottes sitzt.
Und das ist für Kaiphas der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Er zerreißt sein extrem teures Gewand als Zeichen für Blasphemie, also Gotteslästerung.
Ja.
Aber hier kommt meine Analogie von vorhin ins Spiel. Das Ganze erinnert mich stark an einen korrupten Firmenvorstand, der einen Whistleblower loswerden will.
Erzähl mal.
Also vor dem internen Gremium feuern sie ihn, weil er angeblich gegen die Werte der Firma verstoßen hat. Das ist die Blasphemie.
Mhm.
Das reicht intern für den Rauswurf, aber nicht für die Todesstrafe, weil das Gewaltmonopol ja bei den Römern lag. Also gehen sie zur Polizei, zu Pilatus und ändern einfach die Anklage. Aus dem religiösen Vergehen machen sie ein politisches, Hochverrat gegen den Chef.
Die Analogie trifft den Kern der historischen Mechanik perfekt. Pilatus hätte die Priester mit einer Anklage wegen jüdischer Gotteslästerung einfach vom Hof gejagt. Religiöse, theologische Streitigkeiten interessierten Rom null.
Und Kaiphas wusste das.
Kaiphas war ein brillanter politischer Taktiker. Er übersetzte das theologische Problem in eine Sprache, die Rom zwingend verstehen musste. Wer behauptet, der Messias zu sein, behauptet, ein König zu sein.
Und ein König ohne Erlaubnis des Kaisers zu sein, war Hochverrat.
Exakt. Nach dem römischen Gesetz, der Lex Majestätis.
Aber warum lässt Pilatus sich überhaupt darauf ein? Er war doch als brutaler, rücksichtsloser Herrscher bekannt. Er hätte Kaiphas doch einfach ignorieren können, oder?
Da müssen wir uns das geopolitische Schachbrett ansehen. Pilatus war politisch massiv unter Druck. Er verdankte seine Position wahrscheinlich Sejanus, dem Prätorianerpräfekten in Rom.
Und der Kaiser.
Der eigentliche Kaiser, Tiberius, lebte isoliert und ziemlich paranoid auf der Insel Capri. Die Lage war extrem volatil. Wenn die jüdische Führung nach Rom gemeldet hätte, dass Pilatus einen Mann schützt, der sich König nennt,
dann wäre das sein politisches und vielleicht physisches Todesurteil gewesen.
Sehr wahrscheinlich, ja.
Er saß also in der Falle. Er durchschaute das Spiel der Priester, wusste, dass Jesus keine Rebellion anführte, aber er konnte das Risiko nicht eingehen.
Sein eigener Machterhalt war ihm wichtiger als Gerechtigkeit.
Und dann versucht er diesen verzweifelten Ausweg über Barabbas. In der Hoffnung, die Menge würde ihm die Entscheidung abnehmen.
Womit er sich grandios verschätzt hat. Die Menge da frühmorgens bestand nicht aus den galiläischen Pilgern. Es waren Bewohner Jerusalems, gezielt von den Priestern mobilisiert.
Sie fordern Barabbas.
Genau. Pilatus gibt nach, wäscht heuchlerisch seine Hände in Unschuld und übergibt Jesus der römischen Justiz.
Und diese Maschinerie begann ja nicht erst am Kreuz. Sie begann mit der Geißelung. Und um das mal ganz klar zu machen, wir reden hier nicht von einer normalen Trachtprügel.
Nein, wir müssen strikt zwischen jüdischer und römischer Bestrafung trennen. Die Juden hatten aus Respekt vor dem Leben ein Limit von 39 Schlägen.
Und die Römer?
Die Römer nutzten das Flagellum, eine Lederpeitsche, in die Knochenstücke oder scharfe Metall- und Glasteile eingewoben waren. Und sie kannten kein Limit. Das Ziel war, den Körper an den Rand des Todes zu bringen.
Das ist kaum vorstellbar.
Mit jedem Schlag riss das Fleisch auf. Wir wissen aus antiken Berichten, dass dabei oft Organe oder Knochen freigelegt wurden. Viele starben schon hier.
Eine unfassbare Grausamkeit. Und dann noch diese absolute psychologische Demütigung obendrauf. Die syrischen Hilfstruppen, die ja eh oft antijüdisch waren, inszenieren dieses perverse Schauspiel. Aus AW Cäsar machen sie Heil König der Juden.
Und sie setzen ihm diese Dornenkrone auf. Dr. Kiener erklärt, dass die wohl aus Akanthuszweigen geflochten war. Und das Spannende, die Dornen zeigten wahrscheinlich nicht nach innen, sondern wie bei hellenistischen Strahlenkronen nach außen.
Aber die harten Äste schnitten trotzdem tief in die Kopfhaut.
Genau. Dazu ein verblichener Soldatenmantel als billige Kopie des kaiserlichen Purpurs.
Und dann der Gang zur Hinrichtung. Auf alten Gemälden trägt er ja immer so ein riesiges, komplettes Kreuz. War das technisch wirklich so?
Nein. Der vertikale Pfahl stand meist schon dauerhaft am Hinrichtungsort im Boden. Der Verurteilte musste nur den massiven Querbalken, das Patibulum, tragen.
Aber selbst das reichte, um ihn kollabieren zu lassen. Was uns zu einem super ironischen und tragischen Moment führt. Jesus bricht zusammen. Er hatte seinen Jüngern zuvor immer gesagt, wer mein Jünger sein will, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach.
Ja.
Und jetzt, wo die Metapher blutige Realität wird, wo sind sie? Weg? Ein ahnungsloser Passant, Simon von Kyrene, muss gezwungen werden, den Balken zu tragen.
Das demonstriert wirklich, wie weit theologische Ideale und menschliche Realität in Krisen auseinanderklaffen.
Wenn du diese ganze historische Reise jetzt nochmal Revue passieren lässt, ist das echt überwältigend.
Absolut.
Wir haben begonnen mit der kompromisslosen Hingabe dieser Frau mit dem Erbstück. Wir sahen, wie Judas den Wert seines Lehrers auf den Preis eines Sklaven reduzierte. Wir haben gesehen, wie ein Abendmahl zu einem Statussymbol korrumpiert wurde.
Und die Heuchelei der Priester.
und den feigen Überlebensinstinkt von Pilatus. Und am Ende stehen wir vor der kalten Effizienz dieses römischen Kreuzes. Die Notizen von Dr. Kina zeigen echt schonungslos. Das ist keine theologische Fabel, das ist eine Realität, in der menschliche Angst, Verrat, Macht und Hingabe untrennbar verflochten sind.
Und genau deshalb möchte ich dir, also dem Zuhörer, heute noch einen letzten Gedanken mitgeben. Etwas, worüber du selbst mal nachdenken kannst.
Ich bin gespannt.
Pilatus ließ am Kreuz ein offizielles Schild anbringen. Die juristische Anklage. König der Juden. Hochverrat. Aber wenn man einen Schritt zurücktritt, Rom hat seine ganze brutale militärische Macht aufgeboten. Wachen, das Flagellum, die Soldaten, das Kreuz. Diese antike Supermacht setzte ihre ganze Vernichtungsmaschinerie in Bewegung, nur um einen einzigen Mann auszulöschen, der niemals ein Schwert erhoben hat.
Krass, ja.
Hat das mächtigste Imperium der Welt damit nicht unabsichtlich eingestanden, dass es vor dieser völlig anderen, wehrlosen Art von Königtum absolute Panik hatte? Was verrät uns das eigentlich über die wahre Natur von Macht?
Wow, das ist eine Frage, die man so schnell echt nicht abschütteln kann. Danke, dass du dich heute mit uns in die rauen historischen Tiefen dieser Quellen begeben hast. Bis zu unserer nächsten Analyse.